Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Neubau oder Bestand?
In jedem Fall Bestand.
Bestand.
Schön, ihr euch einig seid, herrlich. Wenig oder mehr?
Weniger.
Weniger.
Und ist bei euch das Glas halb voll oder halb leer?
Bei mir ist es immer halb voll.
Ich würde auch sagen halb voll.
Ja, ihr seid als Architektur-Designbüro Elbstrand und Mannschaft unterwegs, begleitet Projekte interdisziplinär und über alle Leistungsphasen. Der Designansatz ist dabei ego-free, wobei frei von Ego natürlich nicht frei von Haltung bedeutet. Denn die zeigt ihr ganz deutlich in euren individuellen Corporate Interior-Lösungen für eure Auftraggeber, sondern auch in eurem Anspruch und eurer Expertise an einen nachhaltigen Wandel. Und um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen, setzt ihr auf eine ganzheitliche Herangehensweise und habt 2020 das Studio Elmer gegründet. Als unabhängiger Anbieter von Materialien und Möbeln ergänzt dies nicht nur das Portfolio von Elbstrand und Mannschaft durch nachhaltige Materialien und auch Produkte. Und darüber hinaus bietet die 2023 gegründete Schwesterfirma Green Transformation Consulting Nachhaltigkeitsberatung an und begleitet Kunden dabei, nachhaltige Konzepte ökonomisch rentabel umzusetzen. Und wir, Wiebke Becker und Diane Slavic, wir möchten heute die Gelegenheit wahrnehmen, mit Steve Jende und Dr. Gabriele Köters über die Herausforderungen, Chancen, Erkenntnisse und positiven Überraschungen zum nachhaltigen Bauen aus der Praxis zu sprechen.
Ich darf euch an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich begrüßen. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute bei uns seid.
Dankeschön, wir freuen uns auch sehr.
Damit aber die Zuhörer auch einen kleinen Einblick bekommen, wie ihr arbeitet, lasst uns doch mal zu einem konkreten Projekt schauen, nämlich der neuen Bürofläche für die Aquila Capital Holding in Hamburg, was eigentlich nur als Entwurf für den Empfang und die Lounge begann, ist nun ein ganzheitlich umgesetztes Gestaltungskonzept geworden und hat auch eure Art zu denken und zu arbeiten ein wenig auf den Kopf gestellt. Ein Perfect Match. Was ist da genau passiert?
Also das beginnt noch vor Corona. Da haben wir die erste Anfrage von Aquila bekommen. Da tatsächlich nur für einen, also nicht nur, aber für einen Empfangstresen und das Bild von Aquila für die eigenen Mitarbeiter und für die Kunden zu kreieren. Und da haben wir eigentlich wie immer quasi das als große Aufgabe gesehen. Dachten wir, okay, wenn man ein Bild für eines Unternehmens nach außen bringt, muss man erstmal wissen, wofür steht das Unternehmen, welche Werte sind das. Also die ganz klassische Analyse diesen. Das gab es bei Aquila zu der Zeit noch nicht so wirklich. Deshalb haben wir uns da rangemacht, das aufzustellen und unsere Wirkung von Aquila auf uns und auf die Gesellschaft rauszuarbeiten. Ihr Kernaufgabenbereich ist, nachhaltige Portfolios aufzustellen für Investments. Und das war natürlich dann ein Punkt, den wir dann da schon sehr früh rausgearbeitet haben. Dann hatten wir an dem Punkt ein Stück weit einen positiven Effekt von Corona, dass das Projekt kurzzeitig zum Erliegen kam. Es gab andere, wichtigere Dinge, als jetzt nur den Empfang neu aufzustellen, weil es gab niemanden, der vor Ort sein wollte. Deshalb musste sich da relativ zügig verändern. Und dabei ist die Idee entstanden, mit Aquila zusammen auf die Arbeitswelt zu gucken. Wie verändert sie sich denn gerade in Corona? Was war da gerade aktuell? Und auch, wie verändert sich durch unsere Analyse von Aquila das Bild nach außen? Und das war dann der Startschuss für ein sehr umfangreiches, langjähriges Projekt. Wir sind jetzt in den letzten Zügen des zweiten Bauabschnitts. Es folgt wahrscheinlich noch einer. Da ging noch ein bisschen Arbeit in das ganze Projekt rein.
Das Spannende und auch herausfordernde am Projekt war, dass das Projekt DGNB zertifiziert wird. Also das Projekt strebt eine Innenraum-Platin-Zertifizierung an. Besser die höchste Auszeichnung in dem Sinne für nachhaltiges Bauen beziehungsweise nachhaltige Innenarchitektur der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen ist. Das hat das Projekt natürlich besonders spannend gemacht aufgrund dieser Herausforderungen, aber war auch für uns als Office intern ein ganz großer Lernprozess. Also die DGNB hat ja einen weitreichenden Kriterienkatalog, nachdem man das Projekt baut. Da haben wir wirklich auf dem Weg sehr viel zum Thema auch Nachhaltigkeit gelernt. Das war eigentlich auch ein Startpunkt, von dem aus wir uns auf den Weg gemacht haben, als Office die Nachhaltigkeit mehr zu fokussieren. weil wir dadurch den Umgang mit Herstellenden, durch das Thema Lieferketten, durch das Thema Prüfung, ob Kinderarbeit involviert ist, haben wir gesehen, dass es da noch sehr viele Themen gibt, die wir uns gar nicht so schleppend vorgestellt haben. Im ersten Moment, wo wir aber anhand des Prozesses gesehen haben, Kinderarbeit beispielsweise oder dort Nachfragen zu stellen, ist doch ein Problem in der Branche. Schadstoffe zu thematisieren, dort transparent zu sein, ist doch eine große Herausforderung in unserer Branche. Und das war für uns auch ein großer Lernweg, einfach dieses Projekt.
Das führt uns sehr gut zur nächsten Frage direkt. Die Grenzen zwischen Planung und dem Consulting sind fließend. Lasst uns an der Stelle mal mit gängigen Vorurteilen aufräumen. Ich werfe euch jetzt einige Vorurteile in die Runde und bin gespannt, wie ihr darauf reagiert. Nachhaltigkeit schön und gut, das können wir uns nicht leisten.
Ja, das ist natürlich ein gängiges Argument. Nachhaltigkeit ist immer teuer, aber das sagt ihr ja auch immer bei Jung. Nachhaltigkeit ist wirklich langfristig zu bauen, Produkte auf den Markt zu bringen, die lange halten. Und genauso kann man natürlich auch für Gebäude und Innenräume argumentieren. Insofern mag Nachhaltigkeit in der Startphase teurer sein, mehr Aufwand sein, komplexer sein. Aber wir denken als Unternehmen natürlich auch in Kreislaufen und schauen, wie trägt sich ein Gebäude oder ein Innenraum mit Blick auf den Kreislauf. Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein sehr breites Wort. Wir versuchen das zu übersetzen für unsere Bauherrschaft, weil Nachhaltigkeit bedeutet für uns Qualität, Nachhaltigkeit bedeutet für uns Gesundheit, Nachhaltigkeit bedeutet für uns Langlebigkeit. Also ich glaube, da ist unsere Aufgabe auch als Planende, diese komplexen Themen für die Bauherrschaft zu übersetzen. In Begriffe, die verständlich sind, in Begriffe, die lebensnah sind, nah an der Praxis. Und klar, man kann viele Argumente bringen, wie die Langlebigkeit, eine Energieeffizienz, es muss weniger saniert werden im Laufe des Lebenszyklus. Also glauben wir, dass sich Nachhaltigkeit in langer Hinsicht selbstverständlich auch monetarisiert.
Und das vielleicht noch ergänzend auch das Akita-Projekt nochmal zurückgreifen. Da hat uns eigentlich der Ansatz dazu geholfen, dass gerade in der schweren Corona-Zeit mit Materialengpässen, mit vorausschauenden Planen und mit die Dinge wieder in das System bringen, also nicht nur recyceln, sondern zurückbauen, um es wieder neu einzusetzen bei ganzen Trockenbauwänden, die komplette Dämmung, das Ständerwerk, unsere neue Methodik, mit dem Raum umzugehen, nichts mehr zu verkleben, sondern wieder rückbaubar zu machen. Auch das ist ein nachhaltiger Ansatz, der dann auch in Zukunft dazu führen wird, dass schneller auf die neuen Situationen reagierbar ist und auch wieder Kosten einspart. Deshalb ist es zu schnell gesagt, weil auch die Nachhaltigkeit ja so ein komplexer Begriff ist für so viele Themen, die da drin sind. Deshalb kann man das nicht nur darauf reduzieren. Ich würde eher sagen, ein nachhaltiger Ansatz, je früher er in ein Projekt mit reinkommt, umso günstiger wird es.
Um da einzuhaken, klar, je später du einsteigst, desto mehr wird es kosmetisch, desto teurer wird es. Wenn du früh sämtliche Gewerke, Bauherrschaft informierst und ganzheitlich planst, dann steigen auch nicht die Kosten. Je später man in dem Sinn merkt, oh, wir müssen da noch bestimmte Science-ESG-Faktoren erfüllen, desto mehr wird es kosmetisch, desto teurer wird es natürlich auch im Laufe des Planungsprozesses.
Das sind auch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, wenn wir von Anfang an gemeinsam auch mit am Tisch sitzen, auch du hast eben schon angesprochen, Gabriele, ne? Wir sagen ja bei Jung auch, Qualität ist der kürzeste Weg zur Nachhaltigkeit. Dann machen wir da sehr, sehr ähnliche Erfahrungen, dass wir idealerweise mit allen Beteiligten wirklich frühzeitig gemeinsam schauen, sind die Anforderungen und wie kann es im Idealfall auch wirklich gut und langlebig gelöst werden.
Und da ist ja schon der Punkt auch dieses, was sind die Anforderungen? Das ist so ein breites Spektrum. Ja, was ist denn dann konkret eigentlich nachhaltig? Was sind denn die Punkte? Wo ist das Unternehmen? Wo will es sich positionieren? Was will es auch ganz am Anfang vielleicht auch sich auf den Weg begeben? Andere sind schon sehr viel weiter, wie jetzt in Aquila mit einer Platin-DGNB-Zertifizierung. Also das ist die höchste Beanspruchung eines Projektes. Das geht auch viel kleiner. Es geht auch ohne DGNB. Es geht mit DGNB. Also da gibt es ja eine breite Palette an Möglichkeiten. Und deshalb auch eine breite Antwort auf die Aussage, Nachhaltigkeit ist immer teuer.
Dann komme ich mal zum nächsten Vorurteil. Ist es denn überhaupt sinnvoll, mein Gebäude zertifizieren zu lassen?
Nein. Also ich glaube auch, für die Nachhaltigkeit gibt es keine Blaupause. Ich glaube, da muss man von Projekt zu Projekt gucken. Also nicht bei jedem Projekt macht es Sinn, es zertifizieren zu lassen. Da muss man einfach schauen, wie hoch ist das Budget, wie groß ist das Projekt. Zum Teil auch werden dort Förderungen erwünscht, dann macht es natürlich häufig sind, zu zertifizieren, weil das gerade im Bereich Förderung im Hinblick auf die EU-Taxonomie Dinge vereinfacht. Aber man kann es nicht pauschal sagen. Wir sind der Überzeugung, jedes Projekt kann nachhaltig sein, aber zertifizieren muss man je nach Projekt schauen, ob es Sinn macht.
Und das hat uns ja auch so ein bisschen dazu bewegt, warum wir noch die Green Transformation zusätzlich zur Planung noch als Beratungsbüro mit auf die Beine gestellt haben. Weil genau das ist eigentlich im Vorwege eines Projektes rauszufinden, was sind die Kriterien für eine Zertifizierung, was würde dagegen sprechen, was sind die Kosten. Weil das muss man schon sagen, natürlich ist die Zertifizierung ein Kostenfaktor, der noch zusätzlich auf die Planung und Umsetzung mit draufkommt. Und da die Sinnhaftigkeit rauszuarbeiten, das muss ganz am Anfang des Projektes quasi aufgestellt werden und den Bauherren zur Entscheidung gebracht werden. Und das ist aber eigentlich auch gar kein ungewöhnlicher Prozess. Er kriegt jetzt nur die Klammer Nachhaltigkeit, aber das müssen wir in allen Bereichen ja. Also soll was saniert werden oder soll was abgerissen werden? Soll was so und so strukturiert werden oder anders? Also immer müssen wir oder sind uns unsere Aufgabe bewusst als Planer, da genügend Informationen zusammenzustellen, Kosten zusammenzustellen, Zeitpläne und all das, was dazu mit reinbringt, um dazu eine Entscheidung zu treffen. Und da gehört jetzt Nachhaltigkeit einfach als neuer Aspekt mit hinzu und im Fokus.
Und dann gibt es noch ein Argument, was ihr sicherlich häufig zu hören bekommt. Solange noch nicht genügend Produkte und Materialien verfügbar sind, warten wir lieber noch mal ein bisschen ab.
Gabi, da will ich aber ganz kurz dazwischen kriechen, weil da ist eigentlich mein allerbestes Beispiel, das hast du ja schon kurz angeteasert. Bei Aquila haben wir natürlich, wie man es an den Bildern sieht, sehr viel mit Tapeten und Gestaltung gearbeitet, weil das auch ein Bauherrenwunsch war und eine Umsetzungsstrategie war. Und da haben wir mit einem sehr großen führenden Tapetenhersteller wollten wir anfangen zusammenzuarbeiten. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis es für das Projekt eigentlich nicht mehr in die Umsetzung gekommen ist, dass sie uns nicht zertifizieren konnten und unterschreiben konnten, dass ihre Lieferkette stimmt, dass es klar ist, dass die Tapete nicht mit Kinderarbeit entstanden ist, dass man weiß, was in dem Produkt an Materialien, an Schadstoffen, was da alles da drin ist. All das fing vor 2-3 Jahren an, als wir mit dem Tapetenhersteller in die Kommunikation gekommen sind, nicht auf fruchtbaren Boden zu fallen für das Projekt Aquila. Nach dem Projekt, also wir sind ja immer noch mit drin, aber nach der Entscheidung für einen anderen Tapetenhersteller, der das alles konnte, haben wir von denen mitgeteilt bekommen, dass sie sich jetzt auf den Weg gemacht haben, dass 90% ihrer Produkte, die das genau jetzt alles unterschreiben können, ihre Lieferketten wissen, ihre Materialitäten wissen, was hergestellt wird. Also man sieht, man muss sich auf den Weg begeben, die Fragen stellen und natürlich braucht es einen Absatzmarkt dafür. Von alleine kommt es nicht, aber wir haben ja auch keine Möglichkeit umzudrehen. Also wir müssen uns dem widmen und wir müssen darauf schauen, dass wir ressourcevoll mit unseren Dingen und unserer Welt umgehen. Und das ist nicht mehr zurückdrehbar.
Ja, und es ist natürlich ein Argument, solange es keine Hersteller gibt. Und es ist auch ein Dickicht, das kann man sagen, weil ich habe schon gesagt, Nachhaltigkeit ist ein sehr gedehnter Begriff. Und heutzutage ist natürlich jeder Hersteller nachhaltig. Also dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja auch ein großer Werbeslogan in dem Sinne. Aber wie Steve es schon gesagt hat, das ist im Prinzip als Planende unser größter Hebel, auch was zu wägen in der Branche. Da haben wir gesehen, dadurch, dass wir nachfragen, dadurch, dass wir nachhaken beim Thema Lieferketten, beim Thema Kinderarbeit, dadurch, dass wir beispielsweise bei unserem letzten Projekt der Villa Viva in Hamburg einen Code of Conduct aufgesetzt haben, der eben die Anerkennung von internationalen Arbeitsnormen festschreibt. Das waren etliche E-Mails, etliches hin und her mit Herstellern. Da waren auch viele Absagen dabei von Herstellern, die es eben nicht machen wollten oder konnten. Aber dadurch, dass wir die Nachfrage erzeugen, bewegt sich was auf dem Markt. Das ist natürlich als Planer auch ein ganz tolles Gefühl, wenn man da beispielsweise nach dem Projekt einen Anruf bekommt und ein Hersteller seine Produktion umstellt, dadurch, dass wir eine Nachfrage geschaffen haben.
Und gleichzeitig haben sich natürlich auch schon ähnlich wie ihr ja schon viele sehr viel früher auf den Weg gemacht, das zu erkennen und nicht nur das als Marketingmaßnahme zu sehen, sondern es klingt doch gerade ganz gut und ich kann damit nochmal Absatzmarkt generieren, sondern tatsächlich eine Haltung dahinter, die ganz wichtig ist und die heutzutage auch kaum noch wegzudenken ist. Und da sind noch nicht alle, haben sich noch nicht alle auf den Weg gemacht, aber viele sind schon auf dem Weg oder begeben sich gerade dazu. Also das merken wir schon, dass es eigentlich für jeglichen Bereich, mit dem wir zumindest in der Innenarchitektur zu tun haben, an Materialität, an all den Sachen, gibt es nachhaltige Lösungen. Also es gibt nichts, was nicht nachhaltig ist. Manchmal muss man ein bisschen suchen und ein bisschen graben und ein bisschen was rausarbeiten, aber eine Lösung gibt es dafür schon.
Ihr habt es gerade schon mal angesprochen, das Lieferkettengesetz. Das wurde ja gerade als EU-Lieferkettengesetz durchgewunken und öffentlichkeitswirksam auch drum gerungen. Die einen finden es zu kompliziert, die anderen sagen, das ist viel zu lasch. Wo habt ihr die Grenzen des Systems und der fairen Lieferketten in der eigenen Arbeit erfahren?
Also klar, du kannst als planende Person nicht die Lieferkette bis ins Kleinste prüfen. Aber wir haben gesehen, wir können unseren Wirkungsbereich ausschöpfen, indem wir eben bei den Herstellern nachfragen, indem wir bei bestimmten Produkten Zertifikate fordern, gerade in Risikobereichen. Beispielsweise Naturstein ist so ein Bereich, wo einfach weltweit viel Kinderarbeit involviert wird oder involviert ist. Das kann man nicht wegleugnen. Das ist ein großes Problem in der Branche. Und was man da machen kann als planendes Büro ist, regional zu beziehen, also aus Ländern zu beziehen, die keine langen Lieferketten haben, die Gesetzen unterliegen, in denen eben diese Themen wie Kinderarbeit, Zwangsarbeit sichergestellt sind oder eben von den Herstellern Zertifikate zu verlangen oder einen Code of Conduct unterschreiben zu lassen, wo Hersteller sich positionieren müssen und unterschreiben müssen, dass eben Arbeitsnormen anerkannt werden.
Lasst uns mal bei Produkten und bei Herstellern bleiben. Aus den meisten Hemmnissen ergeben sich ja auch Chancen. Aus einem nicht nachhaltigen Material kann auch eine gemeinsame Zusammenarbeit zur Produktentwicklung werden. Ihr habt es gerade schon angesprochen anhand des Tapetenherstellers. Vielleicht gibt es ja noch weitere Zusammenarbeiten, auf die ihr zurückblicken könnt, beziehungsweise wie würdet ihr euch eine Zusammenarbeit vorstellen im besten Fall? Also wie würde eine optimale Zusammenarbeit aussehen mit den Herstellern?
Da gibt es ja schon viele, wo die Zusammenarbeit Planer, Hersteller, die Kommunikation dazwischen, rechtzeitig die Ausführenden mit in das Boot des Projektes und quasi ihre Expertise mit einzuholen. Da gibt es ganz gute Beispiele. Also wir sitzen hier an einem. Ihr seid ja ein sehr gutes Beispiel für tatsächlich, dass ihr eng am Planer seid mit euren Informationen, mit euren Informationsmaterialien. Es gibt keine langen Kommunikationswege, lange E-Mail-Kommunikation, bis man mal eine Information bekommt. Also es gibt schon sehr gute Beispiele, wo das genauso stattfindet. Für die gesamte Möbelindustrie würde ich mir wünschen, wenn ich ehrlich bin, dass der Hersteller weiß, was in seinem Produkt ist. Das wäre die erste Minimalanforderung. Das wäre schon super, wenn man sagen kann, mein Stuhl ist aus den und den Materialien, den kommt da und daher und so wurde er produziert. Das ist für viele noch eine sehr große Herausforderung, die viele sich auch stellen und mit ersten Serien anfangen, das auch zu tun. Und dann ist es natürlich immer genau diesen Informationsfluss von, also wir sind quasi die Verlängerung der Bauherrschaft, die am Ende das Geld ausgibt, um das zu bekommen, was sie wollen und das mit bestmöglicher Erklärung und Informationsmaterial. Und dann in allen Bereichen, Akustik, Brandschutz, was auch immer alles an Themen gibt und auch Nachhaltigkeit, das damit voranzubringen. Und von der Bauherrschaftsseite würde ich mir wünschen, dass es dem einen oder anderen Hersteller auch ein bisschen leichter gemacht wird, weil gerade die Norm, gerade das ganze Recyceln von Baumaterialien, um sie wieder in den Gebrauch zu bringen, hat schon auch viele Herausforderungen für die Bauherren, da mitzugehen und zu sagen, so, okay, an dem einen oder anderen Punkt kriegen wir keine Akustikzertifizierung für die Tür. Wir gehen das trotzdem mit, weil wir wissen, dass wir in dem Bereich das auch mitgehen können.
Also ich wünsche mir und finde spannend Rücknahmeprogramme beispielsweise von Herstellern. Wir hatten eben das Thema Schadstoffe und dass häufig Schadstoffinhalte nicht offengelegt werden können. Ich bin mir sicher, wenn die Produkte an den Hersteller wieder zurückgehen und die jeweiligen Herstellenden verantwortlich sind für die Wiederverwertung, für die Entsorgung, dass dann auch automatisch darauf geachtet wird, was in diesen Produkten drin ist. Oder auch das Konzept Product as a Service, auch super spannend. Also dass dort wirklich Herstellende für die Produkte, die sie rausbringen, eine gewisse Verantwortung zeigen, eine gewisse Qualität auch in die Herstellung stecken, weil sie eben wissen, das Produkt geht an sie zurück. Ich denke, das ist ein sehr verantwortungsbewusster Umgang dann auch mit Produkten. Also ich finde es ganz toll, wenn Hersteller solche Programme anbieten.
Das ist auch nochmal ein spannender Aspekt, den du da ansprichst, denn Produktentwicklung an sich ist ja mal das eine, aber wir müssen eben auch dafür Sorge tragen, dass Rohstoffe einfach länger im Kreislauf gehalten werden, beziehungsweise ganz zu Beginn des Gesprächs haben wir ja schon mal auch über Qualitäten gesprochen. Normalerweise sprechen wir jetzt in dem Podcast hier bei Jung nicht über die eigenen Produkte, aber jetzt bietet es sich hier doch wirklich extrem gut an und es brennt uns auch unter den Nägeln, weil wir da unglaublich stolz drauf sind, dass wir für unsere Serien die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung bekommen haben für all unsere Serien in Alpinweiß und auch die hochdiffizile KNX-Technologie. Und das war auch für uns mit einem wirklich großen Aufwand verbunden. Wir wissen also sehr genau, wovon wir da sprechen, wenn es um diese Kreislauffähigkeit geht. Wir haben aber auch nochmal das ein oder andere tatsächlich davon gelernt, weil wir eben auch Massen an Excel-Listen, die unsere Kollegen da ausfüllen mussten, durcharbeiten durften und eben auch zu schauen, wo kommt das her, wo kommt das von dem Zulieferer her und so weiter und so fort. Das ist schon echt ein Mordsding. Am Ende sind wir der festen Überzeugung, dass es genau richtig war. Wie gesagt, wir haben was von gelernt. Wir stehen für die Qualität. Aber wo muss denn aus eurer Sicht die Reise noch hingehen? Was würdet ihr sagen?
Also erstmal, all das wissen wir über euch und wissen auch den Aufwand. Wir sehen ihn im Kleinen, in keinem Produktionsprozess, sondern in einer Planung und in der Umsetzung. Aber es ist ja der Zertifizierungsprozess und dieses Ganze, dann sich auf den Weg zu begeben, eine ganze Produktion mit all den Aspekten umzustellen und darauf einzugehen. Das ist schon ein enormer Aufwand. Das sehen wir auch bei anderen Herstellern, aber auch bei euch auch insbesondere. Und wo es hingehen muss, ich glaube, dass wir das aktuell ja auch gerade ganz gut sehen, ist, wie mit dem Bestand umgegangen wird, welche Wichtigkeit auf einmal der Bestand, also die Immobilien, die schon gebaut sind und wie die sich neu strukturieren müssen, damit sie in die aktuelle Zeit passen, wie damit umgegangen wird. Das war noch vor, sag mal, 2-3 Jahren, noch gar nicht so lange her, da waren wir bei der 80-Sekunden-Bauen-Messe, da ging es nur um Neubau und wie die 400.000 Neubauwohnungen jetzt umzusetzen sind. Und jetzt nur 2 Jahre später ist der Neubau überhaupt gar kein Thema mehr oder also ein sehr kleines Thema und es muss sich sehr auf den Bestand quasi fokussiert werden. Und da kommen auch die größten Herausforderungen, auch die größten Chancen, weil genau wenn sich ein Gebäude auch der Kreislauffähigkeit anpasst, und wir wissen doch, was wir heute verbauen, wenn wir das schon mal dokumentieren würden für die Zukunft, was wir im Lebenszyklus da reingebracht haben, um dem Nächsten das eigentlich einfacher zu machen, damit umzugehen. Also in diese Richtung zu denken und anzuerkennen, dass ein Gebäude, was dann schon mal dahin gebaut wird, dass es eine gewisse Struktur, ein gewisses Design, irgendwelche Dinge mitgibt und wir uns nicht nur immer alles darauf kippen und sagen, so muss das jetzt neu aussehen, sondern mit dem Bestand umgehen und auch mit den Ressourcen des Bestandes umgehen. Dann, glaube ich, sind wir auch bei dem Planungs- und bei dem Bauenprozess in dieser Kreislauffähigkeit. Und das ist, glaube ich, der Weg, den es zu bestreiten gibt, weil wir wissen natürlich nicht, wie wir in 10 Jahren, was dann die Herausforderung sein wird. Ist es dann wieder mehr Bürofläche, weil sich das ganze Arbeitsleben verändert hat? Wahrscheinlich nicht, aber weiß ja auch keiner. Ist doch wieder mehr Wohnung. Diese Veränderung, da können wir in keine Kristallkugel gucken und das sagen. Aber wir können heute sagen, dass dies geben wird. Und wie stellen wir uns denn darauf am besten ein?
Ich glaube auch, was sich entwickeln muss, ist auch ein neues Wertesystem, das bestehende Wert zu schätzen. Also was Steve eben schon ausgeführt hat, wir können nicht mehr neu bauen, wir können nicht mehr Fläche versiegeln, wir können nicht mehr biodiverse Flächen zerstören, sondern wir müssen mit dem umgehen, was wir haben. Das betrifft natürlich das Bauen, dass man den Bestand nutzt, dass man den Bestand umnutzt, weiterverwertet. Beispielsweise Leerstand in Kaufhäusern ist ein großes Thema, was es zurzeit gibt, dass man einfach diese Flächen nicht abreißt, sondern kreativ und individuell weiter nutzt. Sei es für Büroflächen, sei es für Wohnungen, dort auch über Bestehendes. Wir hatten Normen angesprochen, hinausdenkt, sich ausprobiert, auch eine neue Ästhetik entwickelt, finde ich. Das ist ja auch ein ganz großes Thema, weil gerade aus der Innenarchitektur heraus sind Produkte und Innenräume immer sehr glatt. Alles muss neu aussehen, neu riechen. Aber wenn man auf die Situation schaut, wird das nicht mehr die Zukunft sein, sondern wir müssen schauen, was wir an Ressourcen zur Verfügung gestellt haben. Wir müssen eine eher, möchte ich sagen, collagenartige Ästhetik entwickeln, die Produkte und Ressourcen nutzen, gerade auch beim Reuse, die uns zurzeit zur Verfügung stehen. Also für mich ist es wichtig, einfach das Bestehende wertzuschätzen, im Bau, aber auch bei Produkten.
Braucht es da an der Stelle vielleicht ein bisschen mehr Mut, also auch von Seiten der Gesetzgebung beispielsweise? Du hast die Normen angesprochen. Ich glaube, dass viele Architekten, mit denen wir so sprechen, völlig eurer Meinung sind, dass der Bestand eben intensiver genutzt werden sollte und man vieles umbauen sollte. Und doch erlebt man immer wieder, dass sie ganz schnell an Grenzen kommen, um das eben nicht weiterführen zu können oder so diese Idee, die man hat, eben nicht durchführen zu können. Das kann an der Gesetzgebung liegen, das kann vielleicht aber auch am Bauherren liegen. Also welche Möglichkeiten gibt es denn oder welche Möglichkeiten wünscht ihr euch, wie sich die Zukunft verändern könnte?
Es ist irgendwie eine Mischung von all dem, was du gesagt hast. Also ich denke, Abriss muss teurer sein, als einen Bestand zu bauen. Das ist eine Sache, wo es vom Gesetzgeber Veränderungen, Mut bedarf. Aber klar, es ist auch eine Hürde für die Bauherrschaft oder für Architekten und Architektinnen, weil dann auf Normen getroffen wird, das Thema Gewährleistung. Also ich glaube, Mut bedarf es. Es bedarf aber auch einer Zusammenarbeit der verschiedenen involvierten Parteien, dass die sich austauschen, gegenseitig unterstützen, dass man da einen Weg findet, beispielsweise auch Reuse-Produkte einzusetzen, bei denen natürlich ein ganz großes Problem ist, Thema Gewährleistung. Wer steht dafür ein? Und da bedarf es natürlich Mut von sämtlichen Parteien, aber auch da eine gewisse Experimentierfreudigkeit zu entwickeln.
Ja, und zusätzlich kommt dazu, dass, wie ich finde, dass man trotzdem auch als Planer die Aufgabe hat, Tools mit in die Waagschale zu werfen, die die Entscheidung erleichtern. Also wie quasi, ich sag mal, die Aufarbeitung der Kosten, die in 276 in diese Bau- und Bestandkostenliste des Vereins. Das ist ja der erste Schritt, auch mit dem Bestand wirklich umzugehen und ihn nicht nur im Vorwege anzuschauen und zu gucken, was können wir entfernen, sondern also was hat er und das können wir auch recyceln und das auch kostenmäßig zu erfassen und so den Bauherren eine möglichst große Transparenz an Dingen zu geben, wo es Risikofaktoren gibt, wo können wir sie ausschließen, wo können wir sie einschätzen, auch in der weiteren Planung. Und bisher wird auch selten die Investition in dem Lebenszyklus betrachtet. Auch das ist eine Herangehensweise. Also es geht um viel um Aufklärung aus meiner Sicht am Anfang und dann eine Haltung dazu entwickeln und eine Anforderung aufzustellen. Da hilft es natürlich schon, die DGNB damit einzubeziehen, weil sie natürlich durch ihre Vorgaben und dass da so viele Qualitäten schon im Vorwege betrachtet werden können, einzeln in die Kriterien eingegliedert werden können, man vorher des Planungs eigentlich weiß, wo man ungefähr mit dem Projekt hinkommt, dann die Norm der EU-Taxonomie, Finanzierung, all die Möglichkeiten, die Anforderungen, die es heutzutage bedarf, darauf einzugehen. Damit ist der Prozess eigentlich schon sehr gut gefasst.
In dem Vorgespräch habt ihr gesagt, dass es keinen falschen Ansatz gibt. Hauptsache, man bewegt sich. Wo wünscht ihr euch denn mehr Tempo?
Allgemein beim Bauen.
Okay, da machen wir mit.
Ja, das glaube ich. Also aktuell finde ich schon, es ist eine herausfordernde Zeit. Aber am Ende kann man trotzdem alle Parteien auch verstehen. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt so, hey, aber wir haben doch alles fertig, wir planen, jetzt müsst ihr es doch noch umsetzen. Ich verstehe schon auch die Bauherren, auch die Investoren. Aktuell verstehe ich gerade alle Seiten. Und trotzdem wünschte ich mir Mut, Entscheidung und die Dinge umzusetzen. Ja. Also in allen Bereichen mehr Tempo.
Wir sind ja auf zahlreichen Kongressen, wo es einfach um das nachhaltige Bauen geht. Und ich weiß nicht, ob das so eine deutsche Unart ist, dass immer diskutiert wird. Dann wird nochmal überlegt. Dann wird nochmal überlegt, wie kann man jetzt dieses nachhaltige Projekt umsetzen. Ich glaube, einfach Tempo reinzubringen, ist auch einfach eine Fehlerkultur einzubringen und zu akzeptieren. Weil nachhaltiges Bauen ist experimentell. Da wird man aus Fehlern lernen. Also einfach mal starten, einfach mal machen, anstatt einfach viel zu reden, einfach mal loslegen. Und selbst wenn es ein kleiner Part ist, also der Weg ist das Ziel, finde ich, beim nachhaltigen Bauen.
Und noch ergänzend zu akzeptieren, dass wenn sich jeder auf den Weg macht, schon viel geschafft ist. Egal mit welchem Ansatz das passiert und was die Ziele sind, das kann ja alles unterschiedlich sein, aber natürlich hören wir in der Innenarchitektur, wenn es Innenarchitekturprojekte betrifft, so, ihr seid ja nur ein kleiner Teil von so einem großen Architekturprojekt oder so einem Bauprojekt, was macht das denn dann schon Sinn? Und quasi der Lichtschalter, also das ist ja noch viel kleiner, macht das denn überhaupt Sinn für den Einzelnen? Also wenn jeder aber den Sinn darin erkennt, macht das große Ganze auf jeden Fall Sinn, wenn sich alle daran beteiligen. Und ich glaube, auch alle müssen sich daran beteiligen, damit es eine Veränderung gibt. Und wir sehen ja, dass auch gerade die aktuellen Situationen schon dazu führen, dass es in vielen Bereichen sehr große Herausforderungen gibt und es trotzdem auch Leute und Projekte gibt, die die Chancen erkennen, sich dem anzunehmen und darin was Neues zu entwickeln. Aus so einer gesättigten Situation entwickelt man selten was Neues, sondern es braucht schon ein paar Impulse von links und rechts und das ist meist die Herausforderung.
Wir befinden uns schon fast am Ende unserer Aufnahme und wir haben uns dazu entschieden, am Ende des Podcasts immer eine persönliche Frage zu stellen. In diesem Fall, wir finden sie sehr passend, würden wir gerne wissen, welches Gebäude des Zeitgeschehens würdet ihr gerne mal auf sein Nachhaltigkeitspotenzial untersuchen und gegebenenfalls neue Vorschläge machen?
Mir fällt spontan ein, leider steht er nur zum glaube, ein Fünftel. Aber den Elbtower, wenn der mal gebaut wird, den würde ich gern mal überprüfen und währenddessen gucken, wie diese Höhe im Verhältnis der Nachhaltigkeit und all den Aspekten, die da drin sind, ob das nur ein Mammutprojekt ist, des Prestiges oder auch tatsächlich, also zu seiner Zeit wurde das ja unter sehr nachhaltigen Aspekten auch promotet, aber ob das auch in der Tiefe wirklich umgesetzt wird, das fände ich sehr spannend. Und jetzt noch umso mehr, wenn es denn überhaupt jemals umgesetzt wird.
Wenn es dazu eine Umsetzung kommt, genau. Ich kann kein spezifisches Gebäude nennen, aber was ich immer unglaublich spannend finde oder wo ich gerne mal eine Analyse machen würde, eine Nachhaltigkeitsanalyse, gerade hier in Hamburg. Ich habe mich zuletzt mit der City Nord beschäftigt, wird unglaublich viel an historischer Substanz abgerissen. Und die City Nord ist ja dafür bekannt, für eine ganz bestimmte Bauweise. Da sind sehr viele, was man ja als Brutalismus bezeichnet hat, verschiedenste Gebäude. Und da wurde unglaublich viel abgerissen an Gebäuden und unglaublich viel auch neu gebaut. Und da würde mich mal interessieren, dort wirklich zu schauen, weil häufig denke ich, wird dort, und das war das Thema Wertschätzung alter Gebäude, auch abgerissen und neu gebaut und dann behauptet, ja, Schadstoff verseucht, das kann man gar nicht wiederverwerten. Da würde ich gerne nochmal in der Zeit zurückgehen und dort reinschauen. Und ich bin mir da sicher, dass meistens auch andere Lösungen zur Bestandsweiterverwertung gefunden hätten können. Also es wird auch ein großes Thema sein in Zukunft, denke ich mir. Das Thema Baukultur, dass man auch akzeptieren muss, nicht immer mit dem Trend zu gehen, sondern vielleicht auch bestimmte Architekturstile, Bauweisen, die man vielleicht nicht ästhetisch findet, in dem Moment trotzdem weiterzuentwickeln, zu verwenden, wertzuschätzen. Also das ist ein Thema, was mich sehr interessiert, wo ich einmal reinschauen würde.
Gibt es noch irgendwas von eurer Seite, was ihr unseren jungen Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtet?
Ich glaube, von unseren jungen Zuhörern und Zuhörerinnen können wir unglaublich viel lernen, weil das ist die Generation, die am meisten betroffen sein wird vom Klimawandel. Und aus meiner Perspektive, wenn ich mir die Baubranche angucke, wenn ich das so sagen darf aus meiner Perspektive, ist sehr viel blaue Anzüge, ältere Herrschaften. Also ich kann den jungen Leuten sagen, engagiert euch, kommt in die Baubranche, ändert was, bringt euren Spirit rein und in dem Sinne tretet den alten Menschen ein bisschen in den Hintern. Etwas flach, aber...
Den habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Das finde ich gut.
Sehr schön. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort an dieser Stelle. Wir danken euch ganz herzlich für eure Zeit, die inspirierenden Worte und die Einblicke in eure tägliche Arbeit. Wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.